Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die als Korrespondentin aus Italien berichtet, die selbst seit vielen Jahren mit Familie in Italien lebt, genauer gesagt in Rom. Heute Vormittag bei uns ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Birgit Schönau.
Guten Morgen und danke.
Frau Schönau, seit wann sind Sie in Deutschland?
Seit letzter Woche. Ja. Gondel ich so ein bisschen durch die Gegend. Mache ich gern. Besuche Freunde, besuche meine Familie. Mein Sohn studiert in München. Meine Eltern sind in Westfalen.
Okay.
Die werden jetzt alle besucht.
Wie oft kommen Sie nach Deutschland?
Eigentlich alle 2 Monate.
Doch.
Ja, schon. Ich pendel so ein bisschen zwischen den Welten.
Mhm. In Italien pendeln Sie nicht zwischen den Welten, sondern zwischen 2 Standorten, habe ich jedenfalls gelesen. Rom zum einen, der Standort, von dem aus Sie dann letztlich auch berichten. Und dann gibt es noch ein winzig kleines Dorf in Umbrien.
Ja, aus dem ich tatsächlich auch schon berichtet habe. Okay. Man wirft ja nichts weg, oder? Als Journalist. Das kleine Dorf in Umbrien, da habe ich einen großen Gemüsegarten.
Aha.
Und ich bin stolz darauf, dass ich seit fast 3 Jahren fast Selbstversorgerin bin.
Was bauen Sie da?
Meine eigentliche Arbeit. Sie kennen ja den Spruch.
Aha.
Journalismus ist besser als arbeiten.
Also, was bauen Sie da an?
Ja, das will ich jetzt nicht in allen Einzelheiten aufführen, aber eben sehr viel Gemüse.
Okay, dann wechseln wir zu den Tieren. 5 Pferde?
Esel.
Esel.
Ja, und das sind nicht nur die kleineren Cousins, sondern das sind wirklich andere Tiere.
Also 5 Esel und keine Pferde?
Keine Pferde.
Olivenbäume?
90 tragen seit 3 Jahren nicht.
Keiner der 90?
Keiner der 90.
Warum tragen die nicht mehr?
Ich glaube, wegen der Klimaveränderung.
Aha.
Denn wir sind nicht die Einzigen im Dorf, die keine Ernte haben.
Mhm.
Ja,
ist es zu heiß?
Es ist zu heiß, manchmal auch tatsächlich zu kalt. Wir hatten vor 2 Wintern eine Woche mit -10 Grad. Das haben die Olivenbäume nicht so gutiert.
Okay. Was macht man mit 90 abgestorbenen Olivenbäumen?
Nein, die sind nicht abgestorben, die produzieren nur nicht. Aber wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann wieder eine Ernte gibt.
Okay. Was das Klima angeht, der Markusplatz aktuell steht unter Wasser. Das schlimmste Hochwasser seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Hat sowas auch mit dem Klima oder mit dem Klimawandel zu tun? Was denken Sie?
Die italienischen Meteorologen sagen ja, denn Italien leidet seit jetzt doch einigen Jahren, ich würde sagen fast 10 Jahren, unter Starkregen im Herbst. Das ist dann so, dass man monatelange Dürreperioden hat und dann kommt im Herbst so viel Wasser runter, dass es nicht gut ist für Mensch und Natur. Es gibt da verschiedene Phänomene wie Erdrutsche, zum Beispiel in einer ligurischen Küste, die oft betroffen ist, oder eben dieses irre Hochwasser in Venedig. Das hängt damit zusammen, dass sich südlich der Alpen mit dem überhitzten Meer, durch den Sommer überhitzten Meer, eben riesige Regenwolken aufstauen. Ja. Dann regnet es wochenlang und zwar sehr, sehr stark.
Kriegen Sie das in Rom auch mit?
Auch in Rom gibt es im Moment stark Regen. Es gibt auch öfter, eigentlich jedes Jahr pünktlich im November, Dezember, Tiber-Hochwasser.
Aha.
U-Bahn-Stationen müssen regelmäßig geschlossen werden, weil es so stark regnet. Also es ist schon, es sind flutartig.
Und die Hitze im Sommer afrikanisch?
Und die Hitze im Sommer afrikanisch.
Gab es damals irgendein Schlüsselerlebnis, weshalb es Sie nach Italien verschlagen hat, Frau Schönau?
Also es war kein Mann, wenn Sie darauf vielleicht anspielen möchten.
Ich wollte auf überhaupt gar nichts anspielen.
Natürlich nicht. Nein, ich hatte in Dortmund Journalistik und Geschichte studiert und bei der WAZ volontiert. Und dann dachte ich mit meinen 24 Jahren, jetzt machst du mal was anderes. Und ging dann nach Italien und machte da meine Abschlussarbeit über Mussolini als sozialistischer Journalist.
Okay.
Und lernte also quasi, was man eigentlich gar nicht sagen darf, mit Mussolini Italienisch.
Aha. Das heißt,
das konnte ich nämlich gar nicht. Ich war von großem Abenteuergeist getrieben, blieb dann auch mit meinen 40.000 Mark BAföG-Schulden gleich da in Italien, suchte mir einen Job bei der Nachrichtenagentur dpa, arbeitete dann auch ein wenig für die RAI und für die ANSA. Und ja, und dann bin ich tatsächlich wegen eines Mannes da geblieben.
Okay, haben Sie mal für Berlusconi gearbeitet?
Nein, für Berlusconi habe ich nie gearbeitet. Ich kann aber mit gutem Gewissen und einigem Recht sagen, dass ich ja 20 Jahre lang gegen Berlusconi gearbeitet habe, leider ohne jeglichen Erfolg.
Okay. Gibt es eine Erklärung im Rückblick auch, warum Italien, also Mussolini noch länger her, aber so eine ich will die auch nicht gleichsetzen, so eine Anfälligkeit hat für populistische Figuren?
Ist Italien eigentlich wirklich anfälliger als andere Länder? Diese Frage stelle ich jetzt mal in den Raum. Aber es gibt durchaus Parallelen zwischen Mussolini und Berlusconi. Und das ist die Meisterschaft, mit der sie die jeweiligen Medien ihrer Zeit bespielt haben. Denn Mussolini, wie gesagt, war Journalist, ein begnadeter Boulevardjournalist. Der hat es eigentlich erfunden bei der sozialistischen Zeitung Lotta di Classe, eine Provinzzeitung, und ist dann später bei einer großen Parteizeitung vollendet. Und Berlusconi ist ja bis heute der größte Unterhaltungsunternehmer Italiens und hat natürlich damals das Fernsehen, Sie wissen es, rauf und runter bespielt.
Und beide
und den
waren,
Fußball auch.
Und der eine ist es noch, Meister der Selbstinszenierung.
Richtig. Ja. Das ist allerdings in Italien auch anders als im protestantischen Deutschland oder protestantisch geprägten Deutschland, muss man ja präzisieren, tatsächlich auch wichtig für einen Politiker. Er muss sich selbst inszenieren können, während man hier ja bemüht ist, sich möglichst zu verstecken.
Und die kleinen Schwächen bei Berlusconi, Bunga Bunga und die Affinität, was sehr junge Frauen angeht, hat ihm niemals geschadet in diesem doch sehr, sehr katholischen und Vatikan geprägten Italien?
Also ich glaube, dass Italien katholisch und vom Vatikan geprägt ist heute noch, ist ein Gerücht.
Okay.
Italien hat eine massive Säkularisierung erfahren. Ich glaube, dass die anfing damit, dass der Papst kein Italiener mehr war, nach 500 Jahren, in denen er es immer war. Aber mit Karol Wojtyla hat diese Distanzierung der Italiener von ihrem Papst schon angefangen. Klammer zu, diese Schwächen, die wurden Berlusconi nicht nur nicht verziehen, sondern deswegen steht er auch heute noch vor Gericht wegen dieser Exzesse dieser Frauen, die er gekauft hat. Aber Sie sehen schon, er steht heute noch vor Gericht. Die italienische Justiz arbeitet einfach zu langsam.
Spielt er noch irgendeine Rolle politisch gesehen als Strippenzieher möglicherweise im Hintergrund?
Nein, seine Partei ist Forza Italia, sein Wahlverein ist mittlerweile bei 7-8%. Mhm. Ja, er könnte vielleicht noch mal ein Zünglein an der Waage werden, wer weiß.
Dieser Herr Conte, hat er an Statur gewonnen?
Ja, auf jeden Fall. Er hatte einen großen Auftritt als Matteo Salvini, die Vorgängerregierung, die ja auch Conte geführt hat, in Anführungsstrichen, hatte platzen lassen, indem er im Parlament den Salvini zurechtwies wie einen Schuljungen. Es wäre übertrieben zu sagen, dass er wirklich jetzt der führende Politiker im Land ist, Conte. Denn er ist ja kein Politiker. Er ist Professor für Vertragsrecht und in die Politik gestolpert.
Und nach wie vor parteilos, aber Chef einer neuen Regierung, bestehend aus Sozialdemokraten und Fünf Sterne, die wie gut oder möglicherweise auch wie schlecht funktioniert aktuell?
Ja, man könnte sagen, die Not hat sie zusammengeführt. In allererster Linie steht diese Regierung deshalb, weil man versuchen musste, eine Regierung von Salvini zu verhindern. Dann natürlich auch erstmal, um Neuwahlen zu verhindern, die zu dieser Regierung eventuell geführt hätten, die sich das Land in dieser wirklich großen politischen und ökonomischen Krise, die es mal wieder durchlebt, aber gar nicht leisten kann, die Neuwahlen nämlich. Und auch die Regierung Salvini.
Dieser Salvini, der wollte ja unbedingt Neuwahlen und hat die Koalition deshalb auch platzen lassen. Hat der sich komplett verzockt?
Der hat sich im Moment erstmal komplett verzockt, spektakulär verzockt. Er hatte sich ja aus der Regierung, nur um mal kurz an diesen irren italienischen Sommer zu erinnern, eigentlich schon abgeseilt, um permanenten Wahlkampf zu betreiben. Und diesen Wahlkampf betrieb er in den letzten Wochen als Innenminister tatsächlich von einem Strand in der Emilia-Romagna, wo er sich mit Cocktails in der Hand und nacktem Oberkörper zeigte, seinen Sohn auf einem Polizeiboot spazierfahren ließ und auch eine Pressekonferenz veranstaltete, tatsächlich in der Strandbar.
Ist Salvini ein Neofaschist?
Salvini ist etwas Neues. Er ist stramm rechts, er ist zynisch. Es fällt mir schwer, das Wort Faschist auf ihn anzuwenden, weil man bei Faschismus in Italien halt an eine bestimmte Form des Rechtsextremismus denkt. Er distanziert sich nicht nur nicht von Mussolini, sondern er brüstet sich mit dem, was Mussolini an Gutem getan hat, angeblich für Italien. Es gab er benutzt die Medien, wie es Mussolini vor ihm auch getan hat. Er ist ein Meister Meister da allerdings würde ich das Wort benutzen, des Digitalfaschismus.
Verachtet er die Demokratie?
Er verachtet die Demokratie, er verachtet die Menschen, er ist kein Menschenfreund.
Verachtet er Europa?
Er verachtet Europa, er verachtet den Westen, er hat ein Ermittlungsverfahren am Hals, weil die Staatsanwaltschaft ihn verdächtigt, Geld von Putin genommen zu haben für seine Lega. All diese Dinge zusammen sind sehr beunruhigend, nicht nur für Italien, sondern für Europa.
Wie schätzen Sie die Chancen dieses Salvini ein, politisch zurückzukommen?
Größte Chancen für ein Comeback. Die Umfragewerte sind vernichtend für die Demokratie und beflügelnd für Herrn Salvini. Mhm. Die aktuelle Koalition ist schwach, weil sie kein gemeinsames politisches Projekt hat. Das hatte die Koalition vorher auch nicht, aber da gab es Machtstreben als Projekt immerhin.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Birgit Schönau, die als Journalistin vor allem und hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung in München schreibt und natürlich auch immer wieder das Thema Flüchtlinge ins Blatt bringt. Wie ist da jetzt auch mit dieser neuen Koalition, die Flüchtlingspolitik, hat sich da was verändert?
Leider hat sich sehr, sehr wenig verändert. Am 2. November etwa ist das Abkommen mit Libyen ausgelaufen und auch gleichzeitig verlängert worden. Was die libysche Küstenwache, was der eine besondere Position einbringt und sehr viel Geld aus Italien liefert, aber überhaupt nicht berücksichtigt, wie schlecht es den Flüchtlingen geht in Libyen, die in Libyen zurückgehalten werden, auch dank dieses Abkommens,
also in wirklich
menschenunwürdigen Lagern. Ja, das ist eine furchtbare Situation in diesen Lagern. Und wenn man bedenkt, dass dort wenig mehr als 10.000 Menschen zurückgehalten werden, auf wirklich unfassbar quälende Art und Weise, dann fragt man sich, wie es sein kann, dass Europa das erstens mitmacht und zweitens diese 10.000 Menschen, warum finden die hier keinen Platz? Wie ist das möglich?
War eigentlich diese rigide Flüchtlingspolitik des ehemaligen Innenministers Salvini insofern erfolgreich, als infolge weniger Flüchtlinge übers Meer nach Italien gekommen sind?
Definitiv nicht. Die Zahlen sind eigentlich seit dem Abkommen der damaligen Linksregierung mit Libyen, 2017 war das, glaube ich, sehr niedrig. Also die Menschen werden halt tatsächlich seit Jahren in Libyen zurückgehalten. Es kommen einige 10.000 nach Italien übers Meer. Das wird allerdings in den Medien so aufgebauscht, dass die Italiener das Gefühl einer permanenten Invasion haben müssen.
Gleichwohl in Rom beispielsweise, wenn Sie aus dem Haus gehen, sehen Sie Flüchtlinge? Und wenn Sie Flüchtlinge sehen, wie leben die?
Ich lebe mitten in Rom auf dem größten Platz der Stadt. Das ist die Piazza Vittorio Emanuele zwischen Bahnhof und Kolosseum. Und da leben tatsächlich sehr viele Flüchtlinge auf der Straße. Die sind nicht wegorganisiert wie in anderen Ländern. Salvini hat tatsächlich sogar dafür gesorgt, dass die Übergangslager geschlossen wurden, sodass er viele tausend Menschen zu einem Leben auf der Straße wirklich verdammt hat. Und man sieht die, auch die Touristen sehen die natürlich, denn wir leben im touristischen Teil von Rom in der Innenstadt, wie sie sich waschen an den öffentlichen Brunnen, wie sie ihre Wäsche aufhängen in den Parks und so weiter.
Gibt es, wie in Deutschland ja auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2015, sowas wie ein zivilisatorisches, ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge in Italien?
Ja, das war in Italien immer schon sehr stark. Der Staat ist schwach, die Eigeninitiative ist gewaltig, auch in Rom, das muss man sagen. Es gibt Freiwillige, die oft in katholischen Verbänden sind und die die Leute versorgen, die überhaupt die vielen Obdachlosen in Rom versorgen mit Essen, mit Kleidung. Die sind in den letzten Jahren allerdings auch von rechten Politikern immer wieder angegriffen worden.
Nehmen die Italiener der Europäischen Union bis heute übel, dass die sich, was die Flüchtlinge angeht, die in Italien ankommen, doch eher einen schlanken Fuß gemacht haben?
Das ist, damit macht auch Salvini sehr viel Propaganda. Ja, die Italiener nehmen das Europa jetzt nicht übel. Die Italiener wissen auch, dass mit der Flüchtlingskrise natürlich die Probleme, die vor allen Dingen Süditalien hat, jetzt wirklich unübersehbar sind. Denn dort war der Staat immer schon wenig präsent. Dort gibt es auch ohne die Flüchtlinge gab es da eine Armutskrise, eine wirtschaftliche Unterentwicklung, ein Alltag, der nicht funktioniert. Und das ist jetzt jetzt durch die Ankunft von Menschen aus Afrika noch weiter verstärkt worden. Man muss aber dazu sagen, dass in Süditalien die Lega oder überhaupt die Rechten oder überhaupt die Flüchtlingsfeinde keinen Boden an den Füßen, unter den Füßen haben, sondern dass die Menschen mehrheitlich antirassistisch wählen.
11:12, SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Birgit Schönau, die in Italien, genauer gesagt in Rom plus in dem kleinen Dorf in Umbrien lebt und arbeitet für die Süddeutsche, schreibt und ziemlich viel Fußball macht. Ihr letztes Spiel, das Sie angeguckt haben, Frau Schönau?
Das letzte Spiel, was ich angeguckt habe im Stadion, wissen Sie, dass ich das jetzt auf Anhieb gar nicht weiß? Das ist schon eine Weile her, weil ich seit in den letzten Monaten sehr in meinem neuen Buch versunken bin.
Worüber schreiben
Übers
Sie
aktuell? Übers alte Rom.
Übers alte Rom?
Kein Fußball.
Archäologisch ausgerichtet?
Nein, nicht archäologisch. Es geht um die Augustusfamilie.
Okay.
Da war der Fußball noch nicht erfunden. Definitiv.
Okay, ansonsten, was Fußball angeht, in Rom gibt es zwei Vereine, Lazio und AS Rom.
Es gibt nur einen Verein in Rom.
Bitte?
Das ist die Roma.
Also AS Rom.
AS Roma. Aha. Mein ganzes Berufsleben habe ich darauf verwandt, dass man auch in Deutschland Roma sagt und nicht AS. Oder Lazio Rom. Aha. Lazio heißt nämlich die Umgebung von Rom. Das ist die Region Lazio. Aha. Und deswegen sage ich als Roma-Fan, es gibt nur eine Mannschaft in der Stadt, denn die anderen, nämlich die Laziali, das sind die von draußen. Oder wie wir Römer sagen, die Burini.
Also an meiner Reaktion gerade, Frau Schönau, konnten Sie ja sehen, dass dieses Bemühen Ihrerseits komplett erfolglos war.
Ja. 20 Jahre Fußballberichterstattung für nichts. Weiter schreibt man AC, wenn es um Milan geht, oder Turin, wenn es um Juventus geht. Na, ich höre jetzt auf.
Welche Erfahrungen haben Sie mit den römischen Ultras gemacht?
Nicht so richtig gute.
Weil?
Vor allen Dingen, als ich kleine Kinder hatte, war ich da auch empfindlich. Denn da hatte ich mal einen von deren Rädelsführern, den Toffolo, Fabrizio hieß der, glaube ich, mit Vornamen, interviewt, damals für die Zeit, und hatte den Fehler gemacht, den auch alleine zu treffen, ganz übler Finger, Faschist, sagte er auch, ich gehe doch nicht ins Stadion, um Fußball zu gucken, ich gehe ins Stadion, um meinen politischen Glauben zu manifestieren, Faschist, Beziehungen mit der Camorra, Drogenhandel.
Im Stadion?
Ja, natürlich im Stadion. Das übrigens auch bis heute fröhlich wird das betrieben. Toffolo geht mittlerweile nicht mehr ins Stadion. Der hat nämlich auf Lebenszeit Stadionverbot. Geht immer mal wieder ins Gefängnis. Ich bin immer froh, wenn er wieder drin ist. Sein Kompagnon Diabolik mit Spitznamen wurde im vergangenen Sommer erschossen auf einer Parkbank mit schöner Aussicht auf das Aquädukt von Claudius. Auch das war eine mafiöse Abrechnung. Also er wurde erschossen von irgendeinem gegnerischen Clan. Das sind die Lazio Ultras, die damals tatsächlich rumfragten, wo ich wohnte mit meiner Familie. Also da, das fand ich nicht schön. Will mich aber nicht vergleichen mit den italienischen Kollegen, die da ungleich größere Probleme über Jahre haben, wenn sie über Ultras berichten.
Sie haben diesen einen italienischen Journalisten nicht nur kennengelernt, sondern haben auch mit ihm zusammengearbeitet, der ja seit Jahren über die Mafia schreibt und ein Leben unter Polizeischutz führen muss.
Roberto Saviano, der von der Camorra verfolgt wird, seitdem sein Buch Gomorra ein großer Erfolg wurde und der seit vielen, vielen Jahren unter Polizeischutz lebt, jetzt tatsächlich zum ersten Mal nach, ich weiß nicht, 10 Jahren eine eigene Wohnung hat, aber sich nicht frei bewegen kann. Das stimmt. Und zwar mitten in Europa, das muss man immer noch mal sagen. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt viele italienische Kollegen, die ständig unter Polizeischutz arbeiten.
Apropos, wie geht es Cristiano Ronaldo?
Ich glaube, ganz gut. Warum?
Ich glaube, dass es ihm schlecht geht, weil er jetzt zweimal hintereinander ausgewechselt worden ist und das, Majestätsbeleidigung empfindet.
Ich finde es erstens interessant, dass das in Deutschland eine Nachricht ist, und zweitens finde ich immer wieder interessant, wie ihr deutschen Männer auf Cristiano Ronaldo reagiert.
Ihr deutschen Männer? Wie kommen Sie darauf?
Wie Sie als deutscher Mann.
Okay, aber wie meinen Sie das?
Was gefällt Ihnen eigentlich nicht an Cristiano Ronaldo?
Ich finde die Art und Weise, wie er sich bei einem Freistoß in Pose stellt, offen gestanden albern.
Aber albern, das fasst es nicht. Er hat so einen schlechten Ruf hier. Ich glaube, dass sich viele deutsche Fans oder auch nur Zuschauer durch ihn provoziert fühlen.
Also, was... Jetzt passen Sie mal auf. Also Cristiano Ronaldo, da gab es ja nun Ermittlungen in Sachen Football Leaks, ja, wie da die Geschäfte gelaufen sind. Und auch im Falle Ronaldo sind da Gelder auf etwas offenkundig, sagt man, auf merkwürdige Art und Weise von A nach B nach C nach D verschoben worden.
Seien Sie doch ehrlich, das ist nicht der Grund, warum Sie ihn unsympathisch finden.
Ja, was soll dann der Grund sein?
Sagen Sie es mir.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ist es wirklich der Prozess wegen Steuerhinterziehung, der Cristiano Ronaldo den deutschen Fußballfans irgendwie unsympathisch gemacht hat?
Ich finde zum Beispiel, ein Stürmer, der sich ärgert, wenn er den Ball nicht kriegt, passiert. Aber er zeigt es, finde ich, deutlicher als andere Stürmer mit so verächtlichen Gesten, dass seine Mitspieler längst nicht sein Niveau haben. Können Sie das nachvollziehen?
Ja,
Frau Schöner?
Das eine ist die Arroganz. Das andere ist, könnte es sein, und es ist übrigens nett, dass Sie nicht sagen, ich stelle hier die Fragen, könnte es sein, dass Sie Cristiano Ronaldo auch deshalb so unsympathisch finden, weil er sich die Augenbrauen zupft und
tut er das?
Sich so glatt rasiert? Ihnen das noch nicht aufgefallen?
Jetzt, wo Sie sagen, könnte es sein, dass es so ist. Und ich müsste jetzt drüber nachdenken, ob ich hier... Eigentlich stört es mich nicht, nee. Eigentlich ist mir das wurscht.
Ich glaube, er ist einfach ein Darsteller in diesem großen Welttheater, was wir Fußball nennen.
Ja.
Der auf dieser Fußballbühne eine Rolle besetzt, die vielen nicht ganz geheuer ist. Ja? Und der diese Rolle auch offensiv spielt.
Okay, darf ich jetzt umgekehrt wieder mal eine Frage stellen, Frau Schöner?
Bitte.
Was finden Sie an Cristiano Ronaldo, abgesehen davon, dass es ein guter Fußballer ist, gut?
Ich finde ihn interessant. Ich finde ihn fremd. Ich habe mal eine große Geschichte über ihn geschrieben, die trug den Titel Der Fremde. Er ist tatsächlich, scheint er etwas zu fremdeln in dem Betrieb, in seiner ganzen, ja, ich finde, er hat seine Authentizität, ja, tatsächlich, in dem sich aufregen über eine Auswechslung. Warum denn nicht? Ich meine, der Mann spielt wie ein Besessener. Er trainiert übrigens auch wie ein Besessener, obwohl er es nachweislich kann.
Und ist medial und komplett unnahbar. Und ein Reporter hat er mal absolut das Mikrofon weggenommen und irgendwie in den See geschmissen. Kann man sich bei YouTube angucken.
Ja, aber Sie müssen, also ich will ihn jetzt nicht wirklich auf Däubel komm raus verteidigen, aber wenn man sich dieses Video anschaut, dann sollte man auch nicht vergessen, sich die unfassbar dämliche Frage anzuhören, die der Reporter ihm gestellt hat. Ich habe sie jetzt vergessen. Aber, ich finde, man sollte sich auf Cristiano Ronaldo nicht so einschießen. Er verdient natürlich obszön viel. Er lebt in seiner eigenen Villa in Turin und die Familie lebt in einer Nachbarvilla. Er zeigt seinen Reichtum. Der Mann ist übrigens nicht nur Fußballer, sondern ist ein Unternehmen, in dem Fußball, wie er selbst sagt, eine immer kleinere Rolle spielt. Ja. Also ein Kind unserer Zeit, faszinierend, schillernd. Ich schreibe gerne über ihn.
Unser kleines Intermezzo vorhin mit Cristiano Ronaldo. Sehr viele Hörerreaktionen, um es auf den Punkt zu bringen. Die einen finden Cristiano Ronaldo wie Sie, Frau Schöner, toll. Und die anderen finden Cristiano Ronaldo wie ich weniger toll. Wohlgemerkt nicht als Fußballer, sondern von der ganzen Geschichte drumherum. Wir wollten eigentlich reden, Frau Schöner, über Rassismus im Stadion. Ein großes Problem nach wie vor in Italien?
Ja, es gab in der letzten Woche oder vorletzten Woche gab es wieder mal ein Gegröle und Gekeife und Geschreie gegen Mario Balotelli, der mittlerweile wieder in Italien spielt, bei seinem alten Verein Brescia und in Verona aufgetreten ist und der dann den Ball in die Tribüne gedonnert hat zum Zeichen des Protests gegen diese Verunglimpfung. Und tatsächlich gab es auch eine Spielunterbrechung, das ist Vorschrift seit vielen Jahren. Nun ist Verona wirklich, ich will nicht sagen ein Sonderfall, aber einer der schlimmsten Orte, an dem man als dunkelhäutiger Spieler so auftreten kann.
Und der Chef von dieser Ultra-Fan-Gruppe von Hellas Verona ist ein Neofaschist und ein Hitler-Fan, bekennend.
Ja, Forza Nuova. Und man fragt sich, warum ist er eigentlich nicht im Knast und wieso? So Gut, ins Stadion darf er nicht mehr. Es sind kleine Klammer auf. Ist auch gar nicht nötig, denn viele Ultra-Führer kommandieren die Kurven außerhalb des Stadions.
Natürlich. Warum geht der italienische Fußballverband gegen solche Fans, in Anführungsstrichen, die eigentlich den Fußball zerstören, nicht anders vor?
Ja, das tut er ja.
Ja.
Der italienische Verband, das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, versucht es seit Jahren. Diese Leute dürfen zum allergrößten Teil nicht mehr in die Stadien. Die haben dann wirklich teilweise Stadionverbot 10, 15 Jahre, ja, oder auch, das wird dann auch regelmäßig erneuert. Die müssen sich, auch die Polizei ist in den Stadien, die Antiterroreinheit DIGOS steht in vielen Fankurven. Die Leute sind bekannt natürlich, die dürfen nicht rein, die müssen sich während des Spiels polizeilich melden, also beweisen, dass sie nicht im Stadion sind. Das läuft alles. Und, das muss man auch sagen, rassistische Aktionen werden im italienischen Fußball geahndet, in der italienischen Politik weniger.
Wird Antisemitismus in Italien auch geahndet? Ich frage deshalb, weil abseits vom Fußball eine 89-jährige Holocaust-Überlebende jetzt unter Polizeischutz in Italien leben muss.
Es gibt Gesetze, die Verherrlichung des Faschismus verbieten. Nichtsdestoweniger werden in Rom unterm Haus, auch bei uns auf der Piazza, wo sehr viele Ausländer leben, seit Jahr und Tag Mussolini-Kalender als Devotionalien verkauft. Der Einfall, dieses Gesetz zu verschärfen, wurde abgelehnt, übrigens auch von den Regierenden 5 Sternen mit dem Einwand, das sei doch ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Antisemitismus im Stadion wird geahndet, außerhalb des Stadions weniger.
Italien ist, glaube ich zumindest nach wie vor, das Lieblingsland der Deutschen. Warum eigentlich, Frau Schöner?
Das fragen Sie ernsthaft?
Ja, also Spanien ist ja auch schön.
Ja, sicher ist Spanien schön.
Mir würden auch noch ein paar andere Länder einfallen.
Aber ich meine, welches andere Land hat denn so viel Geschichte auf so kleinem Raum zu bieten? Ich meine, gut, deswegen fahren die Leute natürlich nicht nach Italien. Ich finde es selber wahnsinnig faszinierend. Also ich fahre oft an freien Tagen, die man tatsächlich auch hat, gucke mir Etruskergräber an, umsonst und draußen oder andere alte Steine. Aber davon abgesehen, das Meer ist doch auch nicht schlecht, oder? Und vom Essen brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ich koche auch leidenschaftlich gern.
Was kochen Sie, italienisch?
Ja, was denn sonst?
Verzeihen
Meinen Sie, ich könnte meinem italienischen Mann Kartoffelsalat mit Würstchen vorsetzen?
Ja, im Zuge von Liberalität und Toleranz würde ihm das vielleicht ja auch schmecken.
Er ist tatsächlich sehr, sehr tolerant, denn er ist aufgewachsen mit einer italienischen Mutter, die selbst nie gekocht hat. Sehen Sie, auch das gibt es.
Die extremst dominant immer noch über den Sohn wacht?
Das sind die Klischees. Na, meine Schwiegermutter ist leider verstorben,
okay. In
sehr hohem Alter. Die war Professorin für Medizin, hat 3 Söhne aufgezogen und hatte anderes zu tun, natürlich, als sich ständig um ihre Jungs zu kümmern und die zu verziehen.
Aber eine Ausnahme unter den italienischen Mamas, oder doch nicht?
Die italienische Mama ist doch eigentlich eine großartige Erfindung, oder?
Projektion?
Projektion? Nein, ich glaube, ich bin auch eine italienische Mama.
Ja?
Also das, was man sich in Deutschland unter einer italienischen Mama vorstellt.
Also Sie haben 2 Kinder?
Ich habe 2 Kinder,
eine
die
Tochter,
habe ich von
die
vorne.
Archäologin.
Die wird Archäologin. Ich habe die immer von vorne bis hinten bekocht.
Ah.
Und auch 2-mal am Tag, weil bei uns immer warm gegessen wurde.
Mhm.
Die italienische Familie ist tatsächlich so, wie man sie sich in Deutschland vorstellt und beneidet, vor allen Dingen beneidet, denn sie hält immer noch zusammen. Die Scheidungsraten sind lächerlich verglichen mit Deutschland.
Weil die Beziehungen besser sind oder weil es schwieriger ist, neu anzufangen?
Ich glaube, weil, und jetzt rutschen wir ab in die Mentalitätserörterung, ich glaube, weil Italiener sich selbst nicht so ernst und wichtig nehmen, weil sie pragmatischer sind als die Deutschen, weniger romantisch, das auf jeden Fall. Man heiratet in dem Bewusstsein, dass man dann eine Zelle gründet, die gefälligst auch halten soll als Solidargemeinschaft. Man bekommt, wie ich damals auf dem Standesamt in Rom, auch vom Standesbeamten gesagt, dass man nicht zuletzt zum wirtschaftlichen Gelingen der Ehe beitragen soll, und zwar jeder von den beiden Ehepartnern. Und man bekam damals, das war jetzt aber 1996, unsere Tochter war 1,5, ein eine Broschüre in die Hand gedrückt, wo zum Beispiel auch drin stand, wie man die Handtücher im Schrank zu falten hat. Auch das kann zum Gelingen einer guten Ehe beitragen.
Das gab es, glaube ich, in der deutschen Mütterschule der 50er Jahre auch schon mal. Aber ich bin mir da nicht sicher. Das Problem werden wir eingehend nicht mehr erörtern können, weil, wenn ich auf die Uhr gucke, die Sendezeit ist rum. Vielen Dank, dass Sie da waren und kommen Sie gut. Wann fahren Sie zurück nach
Rom?
Danke
Ihnen. Irgendwann in der nächsten Woche.
Eins gehört.